Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Wie wir zusammenleben, welche Hierarchien sich herausbilden und welche Strukturen darunter liegen, die oft einfach da sind, tradiert werden und im Alltag unsichtbar bleiben, das interessiert uns in dieser Ausgabe von Kultur heute. Wir betrachten Fotografien des Soziologen Pierre Bourdieu, der sich wie kein anderer mit den feinen Unterschieden beschäftigt hat, zu sehen in der Kunsthalle Bielefeld. Und wir schauen auf Strukturen, die dem Antisemitismus zugrunde liegen. Eine Tagung in Berlin widmet sich dem Antisemitismus im Kulturbetrieb und diskutiert Ursachen und konkrete Ansätze gegen Diskriminierung. Zuerst aber in den Kaninchenbau. Alice in Wonderland, dieses Kinderbuch von Lewis Carroll, ist vielfach verfilmt und anderweitig adaptiert worden. Diese seltsame Geschichte vom Kaninchenbau, in denen Alice einem weißen Kaninchen folgt, um dort eine ganz andere Welt zu entdecken, das absurde Wonderland eben, die eignet sich offenbar für vieles, von ernsthaftem Weitererzählen und analytischer Neumontage bis zu Kunstgewerbe. Eine Adaption in der langen Liste der Beschäftigungen ist die der koreanischen Komponistin Unsuk Chin, deren erste Oper auf Alice in Wonderland fußt. Uraufgeführt wurde die 2007 in München. Jetzt hat das Theater an der Wien sie auf den Spielplan gesetzt. Inszeniert hat Elisabeth Stöppler, die als Opernregisseurin eine Vorliebe hat für zeitgenössische und vielleicht auch nicht ganz so ernste Stücke. Mein Kollege Jörn Florian Fuchs war in Wien und hat, ja, Jörn, was gesehen und gehört?
Vielleicht fangen wir mit dem Hören in diesem Fall mal an. Also ich habe das Werk bei der Uraufführung gesehen und gehört in München eben vor bald 20 Jahren. Und Chin hat sich mehrfach mit dem Stoff ja auch befasst, verschiedene Instrumentalstücke geschrieben rund um diesen Alice-Kosmos. Und diese Stücke, muss ich sagen, wenn man die im Konzertsaal so erlebt über die Jahre, das hat mich immer wieder sehr überzeugt. Den Eindruck, den ich bei der Uraufführung hatte, der hat sich leider ein bisschen bestätigt oder sogar verstärkt. Das ist ein Stück, das extrem laut ist, extrem schrill ist. Figuren des Stoffs Alice in Wonderland zwar aufnimmt und gleichsam auch für die Szene vorbereitet, aber was fehlt, ist eine konkrete Unterscheidung der Charaktere. Also wenn wir schon diese Märchenfiguren haben, dann hätte ich ganz gern wirklich auch deutliche Unterschiede. Aber sie setzt im Zweifelsfall immer auf Schrilles, auf ein irrsinnig gut gemachtes, aber trotzdem letztlich ja ein Schlagzeugkonzert, mehr als dass es ein Opernstück ist. Und dazu gibt's Kantilenen, die so ein bisschen ins Musical manchmal hineingehen. Also da ist, glaube ich, schon rauszuhören, ich werde damit irgendwie nicht glücklich, wenn wir das Wort Musiktheater oder Oper dafür jetzt verwenden. Hören wir mal in dieses in eine der Stellen rein, wo es richtig wild zur Sache geht. Ja, da merkt man schon, das ist ordentlich viel durcheinander und das, was auf der Habenseite steht, absolut, ist das ORF Radio Symphonieorchester unter Stefan Zilias. Das ist unglaublich schwierig, sowas natürlich zu koordinieren. Das haben die glänzend gemacht. Es gibt auch zwei Chöre, Arnold Schönberg Chor, der ist gerade für zeitgenössische Musik, nicht nur dafür, aber gerade dafür, für dieses Genre wirklich ideal besetzt. Die Gumboldtskirchner Spatzen haben wir noch, einen Kinderchor und eine ziemlich tolle Besetzung, allen voran mit Alf Heidur Erla Gudmundsdottir, eine isländische Sopranistin, die da Alice wirklich mit glasklarer Intonation singt und auch diese extremen Höhen der Partie gut bewältigt. Besetzt ist das musikalisch absolut top.
Also musikalisch eine herausragende Leistung, aber man fragt sich natürlich, wofür wird die denn erbracht? Also was wird denn eigentlich erzählt? Was ist das, was ich anschließend mitnehmen kann? Welchen Blick findet die Regisseurin Elisabeth Stöppler auf Alice in Wonderland?
Also es ist vom Stück so angelegt, dass es nicht wirklich narrativ ist, dass man zwar, wenn man Alice in Wonderland kennt, die einzelnen eben Figuren, auch Situationen immer wieder mal erkennt. Es gibt auch die Herzkönigin, so das sieht man dann schon. Aber es tritt trotzdem bewusst auch dramaturgisch ein bisschen auf der Stelle immer wieder. Es geht eher so um das Ausleuchten von Situationen. Und das macht Elisabeth Stöppler auf einer Bühne, die sich sehr häufig dreht. Das ist so eine grüne Graslandschaft mit allerlei Objekten. Es gibt auch den Sturz von Alice, die fällt ja in einen großen Schacht hinein, im Stück auch. Und das ist hier gleich zweimal dargestellt. Nach der Pause dann nochmal sieht man eine Statistin da herunterstürzen, in Zeitlupe allerdings. Das ist von der Personenführung schon sehr genau und immer wieder gibt es sehr, sehr schöne Momente. Aber ich finde, dass Stöppler auch eben mit den musikdramaturgischen Schwächen des Stücks nicht wirklich zurechtkommt. Ich wüsste auch nicht, wer das machen soll. Achim Freier hat das in München damals als großes Bildertheater inszeniert. Das hat auch nicht geklappt, so eher als Installation. Also ich glaube, Stöppler hat wahrscheinlich noch das Beste gemacht aus diesem Stoff oder vielmehr aus diesem Stück.
Aber wenn ich zurückkomme auf meine Anmoderation mit den vielen Adaptionen, die es schon gegeben hat, ist das jetzt hier große Kunst oder Kunstgewerbe?
Also Letzteres würde ich auf keinen Fall sagen, weil Unsuk Chin ist eine ungemein genaue Arbeiterin, die reflektiert auch sehr, sehr viel und ist im Gespräch auch sehr gescheit einfach. Das ist schon alles ganz genau kalkuliert so. Ich glaube aber, dass der Punkt wäre, dass vielleicht irgendwie eine Instanz da ist, eine Dramaturgie oder jemand, der nochmal draufschaut und sagt, das müsste man nochmal in eine andere Form gießen, diese Musik. Das müsste man anders strukturieren. Somit bleibt es ein bisschen auch eine Insiderkiste. Es ist ja eine Koproduktion mit Wien Modern, mit dem Festival auch. Es ist vor allen Dingen kein Kinderstück. Also Kinder oder Jugendliche, die da reingehen, sind da, glaube ich, relativ schnell überfordert. Und für die absoluten Fans der neuen und neuesten Musik ist es dann letztlich zu redundant, was die Mittel betrifft, über diese knapp 3 Stunden mit Pause. Das wäre mein Fazit dazu. Aber wer weiß, vielleicht gibt es nochmal irgendwann eine Wiederbegegnung, nochmal überarbeitet oder auch anders aufbereitet.
Jörn Florian Fuchs über Unsuk Chins erste Oper Alice in Wonderland, inszeniert von Elisabeth Stöppler, jetzt am Theater an der Wien. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu, der hat seine Disziplin, man könnte sagen, noch einmal neu erfunden, indem er die feinen Unterschiede untersucht hat. Die Frage, wie sich gesellschaftliche Hierarchie konstituiert und in welchen Zeichensystemen sie sich ausdrückt und natürlich auch, wer diese Zeichensysteme überhaupt versteht. Bis heute ist diese Forschung einflussreich, auch über die Soziologie hinaus. Weniger bekannt ist Pierre Bourdieu als Fotograf. Vor allem in Algerien hat er in den 50er Jahren fotografiert. Von den 3000 Bildern sind heute noch ungefähr 1200 erhalten. Sie waren Teil soziologischer Feldstudien, heute aber werden sie in Kunstmuseen gezeigt, wie jetzt in der Bielefelder Kunsthalle. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen und ich habe ihn gefragt, was denn das für Bilder sind, die da jetzt gezeigt werden unter dem Titel Geschlecht, Herrschaft, Visualität.
Na, erst einmal stehen diese Bilder, die ja zwischen 1957 und 61 entstanden sind, einfach für so einen wichtigen biografischen Moment bei Bourdieu in Algerien unter dem Eindruck noch dieses französischen Kolonialismus, des Algerienkrieges, hat er sich einfach der Soziologie zugewandt, weg von der abstrakten Philosophie. Da in diesem Moment entstehen diese Bilder auch von der Lebensrealität dort in Algerien. Aber besonders finde ich sie vor allem und sind sie vor allem, weil sie immer eng mit seiner Forschung verbunden sind. Auch hier in der Ausstellung immer so mit Notizen und Zitaten aus seinen Arbeiten. Trotzdem dienen sie nicht der Illustration. Das sagt auch der Bielefelder Soziologe Ulrich Bauer, der einer der Co-Kuratoren der Ausstellung ist.
Er selbst sagte, es hatte die Funktion, Dinge, Ereignisse, Momente zu erinnern und gleichzeitig sie besser analysieren zu können mit Ruhe. Und es gibt von vielen Ereignissen, die in Algerien dokumentiert, Aufnahmen aus mehreren Perspektiven.
Also aus mehreren Perspektiven heißt in diesem Fall, es gibt nicht so eine Wirklichkeit, die diese Fotografien zeigen. Er geht in die Situation hinein, zeigt sie aus verschiedenen Perspektiven. Eigentlich zeigen diese Bilder immer vor allem den Blick selbst, den Bourdieu auf die Situation vor Ort geworfen hat. Und er ist fasziniert von der Fotografie und zugleich immer skeptisch gegenüber ihrer Aussage, der Suggestion, das ist die Wirklichkeit. Das spürt man ganz deutlich.
Was sind denn die Motive? Also was zeigt er uns? Worauf richtet sich dieser Blick von Pierre Bourdieu?
Ja, vielleicht erstmal noch ganz wichtig, es sind Schwarz-Weiß-Fotografien, die hier zu sehen sind, oft so Straßen- oder Alltagsszenen. Er zeigt den Straßenalltag, verschleierte neben westlich gekleideten Frauen, man sieht Tätigkeiten der Landbevölkerung, vor allem aber immer wieder die Armut, das Leben auf den sandigen Böden in so Wellblechhütten unter sengender Sonne, man sieht Kinder, Soldaten, man sieht Bauern auf vertrockneten Äckern, Frauen in oft gebeugter Haltung gegenüber so demonstrativ hergezeigter Würde von Männern. Also er nimmt alles das sehr genau auf, geradezu demonstrativ genau. Er nimmt alles mit einer Zeiss Icon-Kamera auf, die den Sucher oben auf dem Gehäuse hat. Also er muss nicht die Kamera vors Gesicht halten, sondern kann von oben reinschauen. Und das macht sie in den Alltagssituationen fast unsichtbar. Die Kamera soll nicht zwischen ihm und den anderen stehen. Und hierzu nochmal Ulrich Bauer.
Er hat sich mit der Kulturanthropologie beschäftigt, die aus den USA nach Europa kommt. Und gerade da ist das Verhältnis von Beobachten und beobachtet werden ganz zentral. Seine Fotos sind in der Hinsicht auch immer wieder nicht zufällig ironisch.
Und ironisch heißt zum Beispiel, zeigt er mal eine verschleierte Frau auf einem Motorroller oder einen Mann in traditioneller Kleidung, der so einen modernen westlichen Koffer durch die Straßen trägt. Das sind immer so kleine Brüche, die er einbaut, die auch den vereinheitlichenden westlichen Blick sozusagen stören sollen.
Jetzt beobachtet er, ohne diese Tätigkeit des Beobachtens nach außen zu zeigen. Da könnte man heute vielleicht schon drüber nachdenken, ob das überhaupt legitim ist, Fotos zu machen, ohne dass die Fotografierten davon wissen. Aber wenn man davor steht jetzt als Betrachter, was versteht man denn daran? Also ist eine Erkenntnis über soziologische Zusammenhänge, ist das etwas, was man dann mitnimmt, wenn man es gesehen hat?
Das ist unterschiedlich. Also mir geht es in den Bildern wechselweise so, dass ich denke, ja, tatsächlich wird hier eine Form, eine gesellschaftliche Verhaltensform oder eine Relation von Verhaltensweisen fotografiert, und da rückt es natürlich seinen Arbeiten, auch immer seinen Textarbeiten, immer näher. Und bei anderen Bildern hat man den Eindruck, es ist eigentlich eine Atmosphäre eingefangen, wie es ist, dort zu sein, wie er als Mann aus Frankreich dort auf die Frauen zum Beispiel oder auf die gesellschaftlichen Versammlungen dort schaut. Also es ist sozusagen eine reflexive Art, noch einmal darüber nachzudenken, wie er sich in dieser Situation aufgehalten hat. Deswegen ist die Richtung, in die diese Fotografien wirken, auch immer durchaus unterschiedlich.
Also es ist die Fotografie eines Soziologen, die aber heute dann auch oft als Kunstfotografie gelesen wird. Zu Recht?
Ja, sie wird häufiger in Kunstmuseen gezeigt, so ja jetzt eben auch in Bielefeld in der Kunsthalle. Und natürlich muss man dazu denken oder dazu wissen, Bourdieu ist in der Gegenwartskunst nach wie vor ein einflussreicher Autor, auch mehr als 20 Jahre nach seinem Tod. Also er ist einer der Klassiker der Institutionenkritik. Der westliche Kunstbetrieb kommt vor quasi wie ein Klassenbetrieb in seinen Schriften. Die Fotografie zu seiner Zeit war marginalisiert, also sie galt nicht als Kunst. Und so wird sie Teil, kann man sagen, von Bourdieus Widerstand gegen die sozialen Hierarchien in der Kunstwelt. Man kann fast sagen, wenn man durch diese Ausstellung geht, mehr und mehr wird sie zu etwas Konzeptuellem, also wirklich zu Konzeptfotografie. In der dokumentarischen Fotografie ist es ja eben oft so, dass das Bild wie ein Beweismittel fungiert. Bei Bourdieu zeigt sie eigentlich immer diesen Blick selbst, der auch auf diese andere Kultur fällt, auf diese kolonialisierte Kultur. Diese Bilder fallen sozusagen in überhaupt keine vorbereitete Kategorie mehr für Interpretation. Sie sind eigentlich weder Kunst noch Dokumentation, und das macht sie eigentlich für den Kunstbereich so, ja, herausfordernd und wertvoll.
Carsten Probst über Fotografien des Soziologen Pierre Bourdieu in der Kunsthalle in Bielefeld. Antisemitismus ist im Kunst- und Kulturbereich gegenwärtig. Das steht in der Ankündigung einer Tagung, die heute in Berlin stattfindet. Und die Initiatoren sehen Antisemitismus nicht nur in offenen Anfeindungen, sondern auch in den Strukturen. Und er sei zu beobachten, vor allem seit dem 7. Oktober 2023. Marina Czerniewski hat die Fachtagung mitkonzipiert. Sie ist Leiterin des Vereins OFEC, der Beratung anbietet für Opfer von Antisemitismus. Ich habe sie gefragt, welche Strukturen denn im Kulturbetrieb diesen Antisemitismus befördern.
Wir sind oft im Gespräch wegen offener Anfeindung, zum Beispiel auch offener Boykotte. Das ist das, was in die Presse kommt, was auch zu medialen Schlagzeilen wird. Aber gleichzeitig übersehen wir oft, dass es um manchmal sehr subtile und stille Formen von Antisemitismus geht, die nicht zwingend mit Absicht von einzelnen Menschen verbunden ist. Es geht um Praktiken, um sozusagen Strukturen, die einfach wirksam sind. Beispielsweise, wenn jüdische Erfahrungen nicht mitgedacht werden, wenn Juden und Jüdinnen Jüdinnen oder auch Menschen aus Israel ausgeschlossen werden von Teilhabe, wenn sie sich nicht offen zeigen können, wenn sie sich nicht frei bewegen können. Das sehen wir ja an der Schule, an der Hochschule und in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und in dem Moment, wo Menschen ihre Identität, ihre Zugehörigkeit nicht ohne darüber nachdenken zu müssen zeigen können, da müssen wir genauer hinschauen. Und Strukturen heißt auch, dass Institutionen zum Beispiel nicht darauf ausgerichtet sind, nicht zwingend, dass auch jüdische Kolleginnen Teile der sozusagen ihrer Teams jüdisch sein können oder israelisch sein können, neben anderem, neben all dem, was noch dazugehört, dass Reaktionen auf den 7. Oktober so ausgefallen sind, dass Menschen eher Rückzug gesucht haben. Also das sind verschiedene sozusagen Zeichen einer institutionell vorhandenen Diskriminierung, die oftmals gar nicht gewollt wird, aber entsteht.
Entsteht die vielleicht auch, weil das Thema, jemand ist jüdisch, jemand ist israelisch, in deutschen Betrieben, jedenfalls in deutschen Kulturbetrieben, vielleicht lange Zeit kein Thema gewesen ist, weil man es vermeiden wollte aufgrund der deutschen Geschichte?
Also ich sage mal so, dass eine Form des institutionellen Rassismus genau darin besteht, dass deutsche Institutionen, unter anderem auch Kulturinstitutionen, sich lange Zeit mit Rassismus nicht beschäftigt haben. Diese fehlende Auseinandersetzung und Nichtbeschäftigung mit Rassismus, mit Antisemitismus ist ein Indiz dafür, dass es Strukturen gibt, die kollektive Leitung, Organisationskulturen daran hindern, sich dem Thema zu stellen. Und deswegen sprechen wir hier sozusagen ohne Zeigenfinger oder Personifizierung über Strukturen, weil es uns wichtig ist zu zeigen, es ist nicht nur die Meinung oder die Einsicht oder die Ansicht einer einzelnen Person, darum geht es nicht. Es ist also nicht nur das Fehlverhalten von Einzelnen, sondern es sind Praxen am Werk, vielleicht auch kulturelle Praxen am Werk, Strukturen, die dazu führen, dass Menschen ausgeschlossen werden.
Ist denn die Kultur da in besonderer Weise betroffen?
Da Antisemitismus eine tiefgelegte Feindschaft ist, ist Antisemitismus, antisemitisches Denken, antisemitische Sprache, antisemitische Bilder in der Kultur und Kunst selbstverständlich tief gelagert. In dem Moment, wo wir Kultur machen, Kultur produzieren, sei es an der Schnittstelle zu Gedenkstätten, sei es an der Schnittstelle zu Museen oder sozusagen im tiefsten Kulturbetrieb, und da sind ja Menschen auch aus unterschiedlichen Sparten oder auch unterschiedliche Sparten haben da unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Praxen. Wenn wir all das zusammen denken, dann finden wir Antisemitismus als Teil sozusagen des geschichtlichen Erbes, des emotionalen Erbes und eben auch als kulturelle Praxis. Deswegen ist es unumgänglich, sich sozusagen mit der Produktion und Reproduktion von antisemitischen Ressentiments, aber auch Strukturen zu beschäftigen, auch mit antisemitischen Bildern und Sprachen. Zum einen, aber zum anderen auch darauf zu schauen, wo zeigt sich Antisemitismus eben nicht zwingend nur in der antisemitischen Semantik, sondern wo wird antisemitisches Othering, antisemitische Struktur produziert, ohne dass die Einzelnen sich dessen bewusst sind.
Kultur, die Künste, die sind ja eigentlich am besten dafür geeignet, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich für die Reflexion des Heraustretens aus vermeintlichen Gewissheiten möglicherweise. Ich will mal sagen, die bieten vielleicht die Gelegenheit dazu, die Bälle auch in der Luft zu halten, damit man sie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Liegt da nicht auch eine Chance?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Beschäftigung mit Gewalt, mit Diskriminierung, mit historisch tiefgelegten Feindschaftsphänomenen eben sehr produktiv sein kann. Beim Thema Antisemitismus haben wir aber eine starke Politisierung und auch Polarisierung. Nicht alles, was als Antisemitismus verstanden wird, ist auch gleichzeitig antisemitisch. Zum Teil ist oftmals etwas antisemitisch, was gar nicht so konnotiert war oder intendiert war. Das müssen wir auch im Einzelnen uns ansehen. Ich glaube, es braucht eine gewisse Befreiung von diesem reflexartigen Nie wieder und auch sozusagen der Angst, das anzufassen, dem Thema auf den Grund zu gehen, denn diese Nichtbeschäftigung mit Antisemitismus und vor allem auch mit der eigenen Rolle darin ist eben auch eine Art Praxis, die tief gelegt ist in der deutschen Gesellschaft. Und ich glaube schon, dass hier gerade die Kultur dazu einen Beitrag leisten kann, aber wir müssen klein anfangen. Es geht um Institutionen, die sich vielleicht Leitfäden anlegen, die sich einer Beschäftigung aussetzen, die für Kolleginnen Schulungen anbieten, Schutzkonzepte entwickeln, Juden und Jüdinnen als Kulturschaffende, als Mitkolleginnen, als Teile des Teams einsehen, sozusagen mit ihren Bedürfnissen und Bedarfen und Erfahrungen mit akzeptieren, mit inkludieren, damit die Kulturinstitutionen eine oder andere eben auch für Juden und Jüdinnen inklusiv sein kann.
Das heißt, Sie wollen auf der Fachtagung beides. Sie wollen auf der einen Seite eine theoretische, tiefgehende Reflexion von Antisemitismus, jetzt gerade im Kulturbetrieb, aber Sie haben auch konkrete Projekte, die Sie vorstellen, wie man gegen Antisemitismus etwas unternehmen kann.
Ja, das ist immer der Versuch, die theoretische Reflexion und die intellektuelle Diskussion zu verschränken und zu verbinden mit praktischen Ansätzen, mit Ausblicken und Impulsen für die eigene Praxis. Und ich denke schon, dass ein Schlüssel darin liegt, Institutionen sozusagen dabei oder darin zu unterstützen, antisemitische Vorfälle, aber auch antisemitische Strukturen selbst zu bearbeiten, ihnen gerecht zu werden, den Bedarfen jüdischer, israelischer KünstlerInnen gerecht zu werden, Auseinandersetzung anzustoßen, auch wenn die Angst groß ist, vielleicht auch die Sorge, vielleicht auch die Frage, wie die Position dazu ausfallen soll und kann. Und deswegen stellen wir auch Projekte vor, die in Berlin im Rahmen von Open Arts Hub aktiv sind. Der Co-Träger für dieses Projekt Open Arts Hub in Berlin, das Institut für Neue Soziale Plastik, wird beispielsweise antisemitismuskritische Positionen darlegen im Kontext von künstlerischer Produktion. Rias Berlin wird vorstellen, wie antisemitische Vorfälle gemeldet werden können. OFEC wird sich eher rechtlichen Fragen zuwenden, wie antisemitische Vorfälle, Vorkommnisse auch rechtlich beraten werden können und wie Rechte durchgesetzt und wahrgenommen werden können von Betroffenen. Genau, und MBR wird, glaube ich, auch Einblicke geben, wie Schutzkonzepte bei Veranstaltungen aussehen können. Also es ist ein recht gemischtes Programm zwischen theoretischer Reflexion und praktischen Ansätzen.
Marina Czerniewski, Mitorganisatorin einer Tagung, die sich heute in Berlin mit Strukturen des Antisemitismus im Kulturbetrieb beschäftigt. In den Kulturmeldungen mit Luca Pizzato geht es zunächst um Kritik an Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Nach unbestätigten Recherchen des Portals Apollo News soll die Weimar Media Group, Zitat, Einfluss auf politische Entscheidungsträger gegen Zahlung fünfstelliger Summen angeboten haben. Es geht um den Ludwig-Erhard-Gipfel, bei dem mehrere Bundesminister und politische Entscheidungsträger regelmäßig zu Gast sind und der von der Weimar Media Group ausgerichtet wird. Die Geschäftsführung des Unternehmens hat Wolfram Weimer zwar abgegeben, beteiligt ist der Kulturstaatsminister aber weiterhin mit 50% an dem Unternehmen. Auf Anfrage des Deutschlandfunks weist Wolfram Weimer die Vorwürfe zurück.
Ich halte mich an die Regeln des Gesetzes, des Ministergesetzes und der Compliance-Regeln. Deswegen habe ich, als ich Minister wurde, die Geschäftsführertätigkeit niedergelegt und wir waren beim Handelsregister, haben das eintragen lassen. Seitdem bin ich aus dem Verlag draußen und habe keinen Einfluss mehr. Insofern habe ich all das getan, was man tun kann.
So Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Weitere Hintergründe hören Sie morgen früh in den Informationen am Morgen. Der algerische Schriftsteller Boualem Sansal ist heute in Paris gelandet und wurde dort direkt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Élysée-Palast empfangen. Sansal wurde wegen politischer Aussagen zur algerisch-marokkanischen Grenze in seinem Heimatland zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Verhaftung führte zu einer diplomatischen Krise zwischen Algerien und Frankreich. Vergangene Woche wurde Boualem Sansal nach einjähriger Haft auf Bitten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begnadigt. Nach seiner Freilassung vergangenen Mittwoch wurde der 81-Jährige zunächst in Berlin medizinisch versorgt. Heinz Strunk erhält den Bremer Literaturpreis. Für seinen Roman »Kein Geld, kein Glück, kein Sprit« wird der Autor mit dem 25.000 Euro dotierten Hauptpreis ausgezeichnet. Und auch der Deutschlandfunk ist beteiligt. Erstmals vergibt Deutschlandfunk Kultur im Rahmen des Bremer Literaturpreises einen Förderpreis. Der geht an Caleb Erdmann und seinen Roman »Die Ausweichschule«. Darin verarbeitet er den Amoklauf in einer Erfurter Schule im Jahr 2002, den er selbst als Kind miterlebte. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur sagte er dazu:
Also für mich steht im Zentrum wirklich diese Frage, was kann eigentlich Kunst hinzufügen oder beitragen zu Themen von Gewalt, Trauma, Verarbeitung. Und ich glaube, meine persönliche Antwort darauf ist eben die Unsicherheit und die Unklarheit und auch das Nebeneinanderstellen von Erklärungsansätzen, von Gedanken, von Erfahrungen, ohne eben entschieden sein zu müssen. Und ich glaube, genau diese Entschiedenheit ist eben gerade das Potenzial von Literatur und das ist auch der Grund, warum eben Roman draufsteht und nicht zum Beispiel Sachbuch oder Ähnliches.
Das sagt der Autor und Förderpreisgewinner des Bremer Literaturpreises Caleb Erdmann über die Auseinandersetzung mit realer Gewalt in seinem Buch Die Ausweichschule. Die Preisverleihung findet kommenden Januar statt.
Die Kulturmeldung waren das mit Luca Pizzato. Vielen Dank. Der Digitalgipfel in Berlin, die Berliner Sicherheitskonferenz und russische Sabotage in Polen. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.